Ja, wir haben heute noch einmal aus der Abrahamsgeschichte und heute Rebekka und ihre Söhne. Wir gehen gleich in die Geschichte rein. Isaak aber war 40 Jahre, als er Rebekka zur Frau nahm, nach 1 Mose 25. Kapitel 20. Vers. Das wird sich schon alles aufklären. Jetzt die ganze Abrahamsgeschichte, die Geschichte von Isaak und Rebekka und ihre Söhne, wird sich jetzt darstellen. Ich hatte auch überlegt, das hier vielleicht zu verlesen, den Bibeltext, aber das wird zu viel. Es wird das, was hier ganz speziell herausgenommen ist, wird hier deutlich werden. Also, 40 ist die Zahl der Versuchungen. Der Herr auch 40 Tage in der Wüste weilte oder die Israeliten 40 Jahre Wüstenwanderung aushalten mussten. Aber das ist ja, wie wir wissen, sind das alles Entsprechungsangaben, Entsprechungsbilder, die auf uns hinweisen. Und was sagt es für uns, diese 40 Jahre in der Wüste zum Beispiel, oder eben die Zahl der Versuchung, dass jeder Mensch in seinem Leben Krisen durchstehen muss, äußere und auch rein innere, zum Beispiel Zustände des Zweifels oder auch plötzlich der Gleichgültigkeit gegenüber religiösen Dingen, die ja auch beunruhigen, wenn man eigentlich auf der Suche ist und trotzdem aber merkt, dass man kein Interesse hat. Einer starken Hinwendung zur Welt oder Ähnliches, was auch immer. Das, was eben für uns typisch ist für ein langes Leben, wo wir alle möglichen Zustände durchmachen. Wer war aber nun Rebekka? Die Bibel berichtet, dass Abraham für seinen Sohn Isaak eine Frau aus seiner Heimat holen lassen will, da Abraham den Herrn in seiner Liebe vorbildet, verstehen wir ohne weiteres, was es besagt, seine Heimat. Also eigentlich das himmlisch-geistige in uns, was wir suchen, genau genommen Jesus, Gott, Jehova. Aber lesen wir die entsprechende Bibelstelle. Abraham war alt und hoch betagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Mit anderen Worten, das geistige Verständnis von den Glaubensdingen, die Isaak darstellen, das geistige Verständnis von den Glaubensdingen, ist die Entsprechung für Isaak. Soll sich auf keinen Fall mit dem Falschen des Heidentums liieren, wie es die Ureinwohner Kanaans vorbildeten, sondern sich nur mit dem göttlich Wahren verbinden. Wir sehen also, dass hier durch diese Darstellung von Abraham, Isaak und später Jakob die entsprechenden inneren Zustände in uns dargestellt werden, mit Abraham als dem himmlischen, Isaak als dem geistigen und Jakob dann als dem natürlichen in uns. Denn alles, muss ja wiedergeboren werden. Und überall arbeitet der Herr an uns. Und die bei Abrahams Familie angetroffene Tochter, also die Jungfrau Rebekka, bedeutet hierbei die Neigung zum Wahren aus den Lehren. Es ist also auch eine Liebe zu den Wahrheiten aus den Lehren. Was sagt Swedenborg? Rebekka aber, noch ehe sie verlobt ist, nimmt die vorbildliche Bedeutung der Neigung zum Wahren aus den Lehren an, aus Himmlische Geheimnisse 3077. Die Neigung zum Wahren aus den Lehren. Zur Erinnerung sei hier angemerkt, dass durch unsere verschiedenen Lebenszustände die in uns entwickelten höheren geistigen Kräfte immer wieder vor dem Untergang bewahrt werden. Also besonders eben auch die Überreste, die in uns sind, die immer wieder bewahrt werden müssen, damit wir entsprechend unseres Wesens, das ja der Eigenliebe und der Weltliebe entspricht oder darstellt, dass wir hier nicht zugrunde gehen. Also das, was in uns angelegt ist, an Guten und Wahren aus Gott, muss immer wieder bewahrt werden, muss immer wieder errettet werden, damit sie in jedem Lebensabschnitt zum Zuge kommen können, müssen wir allerlei Lebenskämpfe bestehen. Das heißt, diese Dinge werden dadurch bewahrt, dass wir zu kämpfen angereizt werden, könnte man auch sagen. Das heißt, ohne Kämpfe können wir nicht bestehen. Und bei manchen Menschen sind diese Kämpfe sehr heftig und durchgängig ihr ganzes Leben. Bei manchen ist es mehr sanft, je nachdem, wie der Mensch geartet ist von seinen ganzen Voraussetzungen her. Nachdem das Gute des Lebens in uns durch allerlei Kämpfe zu einem gewissermaßen eigenen Bestandteil geworden ist, also etwas Eigenes von uns geworden ist, kann es mit dem Wahren verbunden werden. Also erst dann. Darum heißt es ja auch am Anfang so schön, Isaak aber war 40 Jahre, als er Rebekka zur Frau nahm. Das heißt, 40 Jahre oder 40 ist die Zahl der Versuchungen. Solange diese Verbindung noch nicht besteht, begegnet uns das Wahre zunächst noch lehrmäßig. Das heißt, wenn wir noch nicht in dieser Reife sind, in dem das Gute und Wahre verbunden werden kann, also das Gute vor allen Dingen mit dem Wahren, dann können wir schon auch eine Neigung haben zu den Wahrheiten, und das haben wir ja auch sehr oft. Aber es ist eben auch ein lehrmäßiges Interesse. Man könnte auch sagen, ein gewisses Verstandesdenken, ein Interesse an einer Sache, die wir als wahr erkennen können, aber die noch nicht in unser Leben wirklich eingegangen sein mag und noch nicht eingegangen ist, dann ist es eben lehrmäßig. Wenn das Gute aber schon einen gewissen Stand erreicht hat und eine Verbindung hergestellt werden konnte, dann ist es nicht mehr rein lehrmäßig, sondern dann empfinden wir es. Dann ist es ein Erkennen im Herzen und weniger im Verstand. Erst wenn wir die Lehren in unser tägliches Leben übernehmen, kommt eine innige und dauerhafte, wie es so schön gesagt wird, immer Ehe des Guten und Wahren zustande. Und nun geht es darum, und Rebekka ward schwanger. Dies heißt, dass die Verbindung des bisher entwickelten Guten mit dem dazugehörigen Wahren Folgen hatte. Rebekka bekam Zwillinge, Esau und Jakob. Esau als Erstgeborener ist das in uns zuerst zutage tretende Gute, im Natürlichen. Ja, was kann man sich unter Gutem im Natürlichen vorstellen? Vielleicht die Elternliebe, auch die Kinderliebe, der Gehorsam, Mitleid, Fleiß, Lernbereitschaft, Ordnungssinn, Mut, also alle möglichen Eigenschaften, die wir im natürlichen Leben spüren und auch brauchen und auch entwickeln. Das heißt, die sind nicht von Anfang an da unter Umständen, sondern sie kommen mit der Zeit und sind notwendig, um ein soziales und gesellschaftlich gutes Leben zu führen. Also es ist eine Sphäre, welche vom Himmlischen ausgeht und sich im Natürlichen ausdrückt oder auch eben im Natürlichen widerspiegelt, wie zum Beispiel der Liebreiz, so sagt Swedenborg, bei einem unschuldigen Kind. Dieses Gute ist natürlich noch nicht willentlich hervorgerufen, sondern es sind Überreste aus den Einwirkungen der das Kind umgebenden Engel. Dann aber folgt ja eine Erziehung durch die Eltern, die Lehrer und so weiter und deren Bemühen, jetzt im positiven, im besten Sinne, es im natürlich Guten und geistig Wahren vielleicht auch im Religiösen zu unterweisen. Idealtypisch. Oft klappt es ja nicht so richtig, dass die Eltern einen hohen Grad an, sagen wir mal, Reife haben. Aber nehmen wir mal an, es wäre der Fall, dann würde hier durch die Eltern die Grundlage gelegt. Bei der Geburt der Zwillinge hielt Jakob mit der Hand die Ferse Esaus. Und diese Ferse ist das äußerste Natürliche des Menschen. Ja, man könnte sie vielleicht mal vergleichen oder zumindest daran denken, an die fünf Sinne des Menschen, mit denen die äußere Welt wahrgenommen werden kann. Das heißt, es ist das, womit wir zur Welt einen Kontakt herstellen können, zur Welt überhaupt in eine Beziehung treten. Und bei dem späteren Gerangel, wir werden davon noch hören, Gerangel zwischen Jakob und Esau, um das Erstgeburtsrecht, geht es auch um die Frage, ist das gefühlsmäßige Einwirken einer himmlischen Welt durch Engel und durch den Herrn natürlich oder das Wahre aus der Lehre vorrangig? Das heißt, was tritt in unser Bewusstsein? Ist es das Wahre der Lehre, das, was wir lernen ja auch schon früh im Religionsunterricht, im Sonntagsgottesdienst, durch die Eltern? Oder spüren wir schon die himmlische Welt in uns? Als Kind ist das ja oft der Fall, als Erwachsener oder als Jugendlicher dann eher nicht so. Aber worauf achten wir? Spüren wir die Einflüsse? Es wird häufig gespürt für diejenigen, die darauf achten. Denn die geistige Welt ist ja um uns und in uns und wirkt durch uns. Und deshalb würden wir darauf achten, könnten wir es auch bemerken. Nur wir tun es eben selten oder möglicherweise auch gar nicht. Immer ist es das geistig Gute im Menschen, welches im noch unwiedergeborenen Zustand vorerst zurückstehen muss. Diese Tatsache wird in der Schrift mit den Worten ausgedrückt: Zwei Völker sind in deinem Leibe, also bei Rebekka, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere, nämlich Esau, wird dem Jüngeren, nämlich Jakob, dienen. Das also damit ausgedrückt, dass es immer das Lehrmäßige ist, das Kopfmäßige, was uns zuallererst ins Bewusstsein tritt und auch unser Denken und Wollen und Handeln beeinflusst in sehr starkem Maße. Insofern ist es vom Verständnis notwendig, auf die besondere Charakteristik der Zwillinge einzugehen. Nicht umsonst werden sie in der Schrift genau gekennzeichnet. Für uns scheint es erst einmal nicht weiter auffällig, dass der dann später erwachsene Esau als Jäger bezeichnet wird. Er streift auf dem Felde herum, während Jakob als gesitterter Mann bei seinen Zelten blieb. Wir werden gleich hören, was das hier bedeutet und besagt. Wo liegt also der Entsprechungssinn? Dass er ein Jäger sein muss, wird klar, wenn man sich die Bedeutung des Feldes vor Augen führt, auf welchem er jagt. Swedenborg sagt dazu: Im Wort wird an vielen Stellen das Land, der Boden und das Feld genannt. Durch Land wird im guten Sinne das Reich des Herrn in den Himmeln und auf Erden bezeichnet, somit die Kirche, welche Reich des Herrn ist. Also hier handelt es sich sozusagen um das Himmlische. Ebenso durch den Boden, aber im engeren Sinn, weil er bebaut wird und Früchte hervorbringt. Also handelt es sich um das Geistige. All dies wird in der Gradlehre ziemlich genau oder ganz genau sogar unterschieden. Und deshalb wird es bei Swedenborg auch immer wieder getrennt dargestellt, weil es Sphären sind, die nicht ineinander greifen, sondern für sich getrennt dastehen. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir uns die Himmel zum Beispiel vorstellen, dass es so wie eine Tortenplatte ist, das Natürliche, das Geistige und das Himmlische übereinander, die aber ja, die ihre eigenen Sphären bilden, vom inneren Hellen bis zum äußeren mehr ins Dunkle übergehend, jeweils, aber nicht ineinander greifen von unten nach oben. Wenn wir zum Beispiel mal im Jenseits sind und in, sagen wir mal, nehmen wir mal an, wir wären im natürlichen Himmel, dann werden wir sowas Ähnliches wie einen Tod erleiden, um in den Geistigen zu kommen und ebenso dann, um in den Himmlischen zu kommen. Das heißt, die Sphären, in denen wir dann leben, sind voneinander getrennt. Und deshalb wird es auch hier in der Darstellung so von Swedenborg immer wieder deutlich gemacht, dass diese Sphären für sich getrennt existieren.